Track 17, der Musikpodcast, Folge 62 mit Melanie Löper.
Und Christopher Hunold.
Und dem, ja, ich würde mal sagen, fast schon so ein Mitternachts-Herbst-Nebeldecke über den Kopf-Spezial ist mir so aufgefallen, als ich nochmal alle 5 Platten durchgehört habe, die so in dem Hauptteil landen. Also das ist nichts für den Mainfloor auf irgendeiner Beachparty im Juni, wo wir unsere neuesten Sonnenbrillen spazieren tragen. Wir haben den Gespenster Minimal Wave von Eat Girls, die ja Jazz-Elektronika-Klaviatur von Koki Nakano, die Gitarrenexperimente von Moin, die reduzierte Singer-Songwriter-Musik von Laura Marling und den ja nebeligen Mitternachts-Trip-Hop von Jabu. Ihr hört Track 17, der Musikpodcast, der euch monatlich 17 Musikempfehlungen an die Hand gibt und so ein bisschen erläutert und einordnet, warum genau diese Musik an euer Ohr soll. Denn monatlich kommt so viel Zeugs heraus und das alles irgendwie unter den Hut zu bringen, zu sortieren, zu ordnen, zu sondieren, zu kuratieren. Wer will das denn machen? Ain't nobody got time for that, wie man vor 13 Jahren gesagt hat. Und dafür sind wir da und machen das sehr gerne für euch jetzt schon zum 62. Mal. Bevor es losgeht, möchte ich noch wissen, was hast du denn zuletzt gehört?
Ich habe zuletzt von R.E.M. Automatic for the People gehört. Und das hat mein Leben deutlich besser gemacht. Also das Album kannte ich zwar und da sind ja auch unglaublich viele, also wirklich Mega-Hits drauf, jetzt mal rein vom Charterfolg gesprochen. Aber ich habe das, glaube ich, noch nie so in Ruhe am Stück gehört. Und das hat mich so berührt. Und ich fand das mal wieder so faszinierend, dass man irgendwie Songs, die man schon kennt, auf einmal so ganz anders wahrnehmen kann, wenn man sie einfach mal in Ruhe hört und in der Reihenfolge, wie sie sich auch, wie die Band sich das auch vorgestellt hat. Also große Empfehlung an euch, die recht unbekannte Band R.E.M. vielleicht mal auszuchecken.
Ja, wir sind hier für die Newcomer zuständig.
Genau, auf jeden Fall, ja. Die geheimen Perlen.
Ich würde gern diesen Slot einmal nutzen, um über einen Clubbesuch zu sprechen, denn ich habe tatsächlich vorhin dann auch nochmal extra die Musik gehört der Leute, die da beteiligt waren, damit das hier auch Sinn ergibt. Ich bin sehr, 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 sehr begeistert von dem Club namens Open Ground in Wuppertal. Und man sollte vielleicht gar nicht denken, dass Wuppertal sich aufschwingt zur Heimat eines der besten Clubs in ganz Deutschland. Und ich bin immer ganz froh, wenn hier in der Gegend oder rund um Nordrhein-Westfalen auch so ein bisschen was passiert, was vielleicht mal nicht gerade in Köln oder in Düsseldorf stattfindet, wo die Clubszene und Musikszene natürlich deutlich besser aufgestellt ist, was das angeht und wo man sich da auch auf jeden Fall eine gute Zeit machen kann. Es wurde vor einigen Jahren in Bahnhofsnähe, also es ist wirklich direkt in Wuppertal, wurde ein Bunker, den man so eh schon besuchen konnte, wo dann auch ein paar Partys stattfanden, wurde umgebaut in einem sehr, sehr langen Projekt. Ich glaube, 7 Jahre hat das gedauert, aber er wurde auch explizit mit dem Gedanken im Kopf umgebaut, daraus einen Club zu machen. Und der heißt jetzt Open Ground, hat aufgemacht im letzten Jahr. Und ich bin im Oktober dahin gefahren mit einem Freund zusammen, weil da Joy Orbison und Floating Points aufgelegt haben. Und wer so ein paar Folgen von diesem Podcast gehört hat, wird wissen, dass das Namen sind, die irgendwie seit wirklich 15 Jahren sehr wichtig für mich sind. Letzteren hatte ich dann auch schon mal gesehen, Joy Orbison aber noch nicht. Und ich war total geflasht davon, wie geil dieser Club designt und, sagt man das, gelayoutet war oder wie er aufgebaut war, wie das mit dem Sound funktioniert, dass du wirklich auf dem Mainfloor so richtig in der Musik versinken kannst, gehst dann aber 5 Meter weiter zur Bar und kannst dich dann vernünftig unterhalten. Das ist so, das hatte so ein, ja, also das ist wirklich so der bestmögliche Sound und Komfort auf eine Art. Die Function One, die da drin hängt da nicht einfach nur, weil sie gut aussieht, sondern sie funktioniert. Sie ist halt richtig, es kommt alles sehr wuchtig, sehr groß, aber sehr klar. Und alles in dem Club hat halt ein großes Interesse daran, dass du dich so an den Details der gespielten Tracks so richtig laben kannst. Und das hat einfach so gut funktioniert. Und Joy Orbison, der hat dann eben 2 Stunden lang so sein Fuzzy Brithouse-Ding gemacht. Der hat dann auch am Ende Flight FM gespielt, sein Track aus diesem Jahr, den ich so grandios finde. Floating Points hat so ein bisschen auf seine souligen Boogie-Nummern verzichtet, die er sonst spielt. Das war dann eher so Technoida, meist mit Hang zum bleeping Elektro. Hatte so ein paar sehr, sehr holprig-stolprige Verknotungstracks oder so, wo die Beine dann auch nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Aber es war einfach so ein runder Abend. Das stimmt eigentlich gar nicht Nacht, weil ich war irgendwie um 8:30 zu Hause. Und man muss ja dann irgendwie auch zurückkommen aus Wuppertal. Und es hat so viel Spaß gemacht. Und ich kann allen nur empfehlen, diesen Club mal auszuchecken, wenn man in irgendeiner Form aus der Nähe kommt. Also ich musste jetzt auch 2 Stunden oder 2,5 Stunden fahren, um da zu sein. Aber es lohnt sich halt total. Und das Publikum war total entspannt, war total cool drauf. Ich hatte auch das Gefühl, dass sehr viele Leute für die Musik da waren. Weil wenn du so aufs Klo gehst und dann überhörst du so Konversationen, die sich so um die Musik drehen und um die Leute, die da auflegen, natürlich ist es immer irgendwie ein gutes Zeichen. Und das Line-Up ist echt Bombe. Also was da so die letzten 6, 7, 8 Monate gespielt hat und was jetzt auch noch Rest des Jahres irgendwie am Start ist, das ja, das gibt mir schon sehr viel. Deswegen meine dicke Empfehlung, da mal hinzufahren zum Open Ground in Wuppertal, of all places. Also ich wüsste nicht, was
Treffen in Wuppertal.
Ja, Mann, genau. Alle, die so in der Nähe wohnen und den Podcast hören oder sonst wo, nein, das erste Community-Treffen von Track 17 findet im Open Ground statt. Könnte schlechter sein auf jeden Fall, ja. War sehr, 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 sehr gut. Bevor wir in die Platten des Monats einsteigen, unter anderem auch zumindest mit meiner persönlichen Platte des Monats, möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass in 3 bzw. 4 Wochen unsere Jahresendfolgen anstehen. Wir hatten ja letztes Mal schon angekündigt, dass wir davon gleich 2 haben werden. In 3 Wochen reden wir so eine gute Stunde über die musikalischen Themen des Jahres, die sonst in diesem Podcast nicht wirklich Platz finden. Und da haben wir auch Platz für eure Fragen. Das heißt, ihr könnt uns über Instagram @tracksimpsonpodcast könnt ihr uns Fragen zuschicken. Ihr könnt uns aber auch über info@tracksimpsonpodcast.de Fragen per Mail zukommen lassen. Das haben auch ein paar von euch schon gemacht. Und ja, so musikalische Fragen, die in irgendeiner Form mit dem Jahr zu tun haben, muss aber gar nicht so wirklich, die wir dann beantworten können. Ihr könnt euch auch so ein bisschen orientieren an dem Feature, was Melanie und ich Anfang des Jahres gemacht haben, wo wir so ja eigentlich uns 17 Fragen stellen wollten. Ich glaube, wir sind nicht ganz auf 17 gekommen, weil die Zeit dann schon sehr weit fortgeschritten war. Aber da könnt ihr euch vielleicht auch mal dran orientieren und ja, schickt uns einfach mal was. Und das könnt ihr tun und danach könnt ihr auch auf steadyaku.com/track17podcast vorbeischauen. Dort kann man nämlich diesen kleinen, feinen Podcast unterstützen. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Wenn ihr manchmal um 23 Uhr denkt, sind da nicht doch Gespenster auf meinem Dachboden? Wenn ihr denkt, es ist völlig überbewertet zu verstehen, was in einem Song eigentlich gesungen wird, weil alles voll mit Nebel zugekleistert ist. Wenn ihr Songs mögt, die so klingen, als wären sie die eigentlich besseren James Bond Theme Songs, und zwar in einer Welt, in der Broadcast zum Beispiel die größte Band der Welt ist. Wenn ihr mindestens 80% dieser Wörter liebt, Minimal, Synth, Wave, Pop, Cold, Dub, Post, Experimental, und habe ich Dub schon erwähnt. Wenn ihr pluckernd verhangene Geistermusik mögt, die sich formschön um diesen Nebel legt, der am Kanal jeden Morgen das Wasser unter dem trüben Sonnenaufgang begleitet, dann geht's euch vielleicht wie mir, der Area Silencio von Eat Girls zu seinem Album des Monats erklärt. Es ist ein spätes Highlight in diesem nicht highlightarmen Jahr 2024 und es katapultiert sich gerade ziemlich weit nach oben in meiner Liste. Amélie Guillon, Elisa Atero und Maxence Mesnier, ich weiß nicht, ob ich diese Namen alle gerade gebutschert habe, es tut mir leid, falls ja, ich spreche kein Französisch, aber diese 3 jungen Menschen, die kredenzen hier mutierte Düster-Pop-Songs, die mal treibend die Flucht nach vorn antreten und mal zombiegleich sich in den Schlurfgang schalten, um mit ihren Maschinen dubbige Post-Alles-Songs auszuformulieren, die mir gleich in 10-facher Ausführung nicht mehr aus dem Kopf wollen. Ich bin da sehr, sehr, sehr begeistert von. Kannst du damit auch was anfangen?
Also ich kann damit wirklich gut was anfangen, weil ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon erzählt habe. Bei mir spukt's seit ein paar Monaten.
Nein.
Von daher, ja, tatsächlich. Also jetzt,
tell me everything.
Also das Album hat mir gut gefallen, weil das sich wirklich gut in den Vibe dieser Wohnung einfügt, weil wir haben eine Wohnung in einer Jugendstilvilla hier im Erdgeschoss. Und dementsprechend ist das Haus sehr, sehr alt. Und seit 2, 3 Monaten ungefähr, wenn wir im Wohnzimmer sitzen, da hängt noch der Kronleuchter von den Vormietern, so ein ganz kleiner Kronleuchter, jetzt nichts irgendwie fancy pants, einfach ein Kronleuchter. Dann geht der Kronleuchter manchmal ganz, ganz, ganz hell hoch und dann aus. Und dann geht er wieder an. Also er fährt quasi den Dimmer alleine hoch, um dann sich selbst abzuschalten und wieder anzugehen. Also wahrscheinlich ist es ein elektrisches Problem, sagt die rationale Stimme in mir. Und vielleicht sollten das wir mal den Elektriker verständigen. Ja, aber genau. Ich finde, viel wahrscheinlicher ist, dass irgendwie so ein Kindermädchen aus 1905 uns irgendeine Nachricht hier schicken möchte. Und dementsprechend hat dieses Album mir sehr gut gefallen, weil das diesen Vibe ganz gut eingefangen hat. Also am Anfang habe ich mich ein bisschen schwer getan, reinzufinden, muss ich ehrlicherweise sagen, weil es ja schon eine gewisse Monotonie hat. Aber ich glaube, der muss man sich am Anfang zumindest ein bisschen ergeben, Und dann ist man auch drin. Und je länger das Album ging, desto besser hat es mir eigentlich gefallen. Gerade wenn es so ein bisschen stampfiger wurde, sage ich mal. Also ich habe mir zum Beispiel den Song, und jetzt hoffe ich, dass keine spanischen Muttersprachler zuhören, Para los pies cansados aufgeschrieben. Der hat mir nämlich insbesondere gut gefallen, weil genau da wurde es nämlich so richtig schön stampfig und schräg und merkwürdig, aber halt auf eine coole Art. Und ja, also was du zur Einleitung gesagt hast über alle fünf Alben, ich glaube, das passt wirklich auf alle fünf Alben in unterschiedlichen Facetten. Es ist halt wirklich so richtig neblig und irgendwie so sehr novemberig, falls das jetzt kein Wort ist, dann jetzt schon. Es passt sehr gut in das, was man sich unter November vorstellen würde, glaube ich.
Ja, dieser Podcast ist bekannt dafür, Begriffe zu neu zu schaffen, die in irgendeiner Form auf Musik gelegt werden kann, die vielleicht gar nicht so dafür gedacht ist, durch Begriffe überhaupt beschrieben zu werden, falls das jetzt in irgendeiner Form Sinn ergibt. Aber ich glaube, man muss sich da manchmal selbst helfen, weil die Musik das vielleicht gar nicht hergibt oder das Vokabular, was wir haben, dem gar nicht gerecht wird, um hier fast noch ein bisschen größer oder weiter auszuholen. Ich mag an dieser Platte auch, dass alles für mich ruft hier alternativ. Also was ich damit meine ist, ich kann mir vorstellen, dass einige dieser Songs deutlich zugänglicher gestaltet werden könnten, weil da ja auch wirklich ein sehr, sehr, ein sehr schönes Gespür ja auch dann trotzdem für Gesangsmelodien drin schlummert. Aber sie lassen das einfach nicht zu und machen dann den Deckel drauf und sagen so, nee, wir pumpen da jetzt einfach nochmal ein bisschen entweder Nebel rein oder wir versuchen die Melodien so ein bisschen zu ersticken unter unserem Sound, versuchen das dann gleichzeitig mit so einer, ja, so Post-Punk-Gitarre oder eben so treibenden Maschinen, das alles einfach in so eine andere Richtung zu lenken, was halt ganz gut funktioniert. Und das macht mich wirklich sehr glücklich. Und als jemand, der so Labels wie, also in den 2010ern hat Veronika Vasica oder Vasicka dieses Label Minimal Wave ausgerufen, was sich berufen fühlte und immer noch berufen fühlt, längst vergessene so Cold Wave und Minimal Wave Sachen auszubuddeln aus den 80ern, ob das jetzt irgendwie aus Belgien, Frankreich, teilweise auch aus Deutschland, aus dem UK oder den USA kam, um das irgendwie so nach vorne zu holen. Und ich habe das Gefühl, dass so diese Vorarbeit, die Labels wie Minimal Wave geleistet haben, dass sich das hier sehr gut wiederfindet und dass man diese Musik auch einfach mal neu aufleben lassen kann, ohne dass das aber ein Gefühl von Nachlassverwaltung hat oder so. Weil dafür klingt das für mich alles viel zu fresh und das klingt für mich trotz allem nach 2024 Musik. Und ich finde es geil, dass das geht und dass junge Leute Bock haben, sowas zu machen. Ja.
Voll. Ich finde, es ist auch so ein Album, das irgendwie den Podcast, zumindest jetzt in diesem Jahr, also ne, ich will jetzt nicht für die Zeit oder für Albert sprechen, das muss ja Albert dann selber irgendwie sagen, wie er den Podcast musikalisch empfunden hat, aber ich finde, dass das so ein Album ist, das so auch einfach ein, wie soll ich das sagen, wie so eine Brücke zwischen unseren Geschmäckern so ein bisschen sein kann, weißt du? Also dass so Dinge, die du super findest und Dinge, die ich super finde, treffen sich da irgendwie so schön in der Mitte, finde ich.
Ja. Das ist doch schön. Wir bauen hier Brücken in unserem Podcast. Wir schmeißen niemanden raus. Das soll ja was für alle sein. Und ja, lasst uns auf jeden Fall, wenn ihr uns eine Mail schreibt mit Fragen oder wenn ihr uns bei Instagram schreibt, dann lasst uns auch auf jeden Fall mal wissen, was ihr von der Platte haltet. Ob die für euch auch Richtung Album des Monats wandern darf. Und gerade, ach, ich meine, alleine dieses, ich stehe auch immer darauf, wenn mehrere Stimmen sich teilweise auch auf einem Song niederlassen und ich mag das dann auch, wenn man dann auch mal switcht zwischen männlich-weiblich und das alles, das hat teilweise dann, du hast monoton gesagt, teilweise sowas relativ wenig Emotionales und dann aber eben schon, also dass man dann durchaus auch merkt, okay, hier ist auch wirklich Bock auf Melodie da und auf Ausdruck, aber dass manche Genres das eben ein bisschen anders verstehen und das finde ich ganz geil, weil auf eine Art ist auch das Pop. Aber eben eine Art, bei der man dann eben ganz viele Begriffe, wie die eingangs erwähnten, ja, Synth, Wave, Cold, Dub, Post, Minimal, was auch immer, davor oder danach schreiben kann und irgendwie stimmt's dann auch schon. Und erschienen ist das Ganze auf Büro B, Label, was hier ja auch schon einige Male vorkam, die ja auch sehr stark im Reissue- und Archiv-Game sind. Aber ich muss gestehen, dass meistens die Neuerscheinungen oder die neuen KünstlerInnen, die dann hier am Start sind, mich dann sehr kriegen. Und das hat mich total umgewämst, um hier nochmal so ein Wort rauszuholen, was es wahrscheinlich gar nicht gibt. Aber
Jetzt schon.
Jetzt schon. Großartiges Album, ja. Track 17 Playlist zum Podcast, die ist ja dafür da, um alle 17 Musikempfehlungen auch nochmal zum Nachhören bereitzustellen. Denn gemäß unseres Namens haben wir ja nicht nur diese 5 Plattenempfehlungen, die wir hier ein bisschen ausführlicher besprechen, so wie gerade Eat Girls, sondern ja insgesamt 17 Stück. Den Rest verhandeln wir in Kürze in unseren Song-Empfehlungen hier im Rahmen dieser Rubrik. Was sind denn die ersten beiden Songs, die du noch mitgebracht hast?
Ja, als erstes habe ich mal was mitgebracht aus Oxford, eine Stadt, in der ich noch nie war, aber wo ich irgendwie automatisch an Universität und irgendwie pittoreske Innenstadt denke. Und genau das ist das Album nicht, denn es handelt sich um Municipal Dreams von Low End Activist. Dahinter versteckt sich Jamie Russell, der aus Oxford stammt, mittlerweile in Berlin wohnt. Und sich auf dem Album eben auseinandersetzt mit dem Teil der Stadt, aus dem er stammt. Und das ist eben nicht der pittoreske Teil der Stadt, sondern eher der Arbeiterbezirk, der so ein bisschen an den Rand der Aufmerksamkeit gedrängt wurde. Und konkret geht es vor allen Dingen um einen Komplex, einen Wohnkomplex namens Blackbird Lease, der wohl wirklich sehr, sehr, sehr große Schwierigkeiten haben muss mit Kriminalität, Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort. Was ist da für ein Sound? Das ist so eine Mischung aus Grime, Hardcore, UK-Elemente, ganz viele Samples, also eigentlich alles, was man sich so unter britischer, elektronischer Musik vorstellen kann, will aber nicht unbedingt tanzen, sondern will irgendwie erfahren, was macht das eigentlich mit einem, wenn man in so einem Ort aufwächst. Und ich habe in einer Review einen Satz gelesen, wo das Album als Musical Disaster Tourism beschrieben wurde. Und das klingt jetzt erstmal reißerisch, aber es trifft es eigentlich ganz gut. Darum wollte ich das ganz gerne mal mitbringen. Weil ich glaube, dann kann man sich da auch ganz gut was drunter vorstellen. Auf der Playlist ist der Song Climbing the Walls. Macht euch da gerne mal selber ein Bild von der Musik. Ich finde es wirklich ausgesprochen gut. Und als zweites meine obligatorische Hip-Hop-Platte. Ist jetzt schon fast mittlerweile eine obligatorische Griselda-Platte. Also zumindest habe ich irgendwie oft in letzter Zeit Platten mitgebracht, die zumindest irgendwie ums Eck was mit Griselda zu tun hatten. Dieses Mal trifft es Benny the Butcher und 38 Spash mit dem Album Stabbed and Shot 2. Kleine Side-Note übrigens, weil ich doch immer sage, ich finde das so arg, wie viel die Hip-Hop-Leute momentan so pro Jahr raushauen. Wenn ich das richtig mitgezählt habe, ist das das dritte Album von Benny the Butcher in diesem Jahr und das fünfte von 38 Spash. Also keine Ahnung, wie die das machen. Ich habe bei Benny the Butcher in Summertime Butch schon mal reingehört gehabt dieses Jahr. Das war im August erschienen. Fand ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so gut. Hatte eher so einen unfertigen Mixtape-Vibe. Und das ist jetzt bei Stepped in Shot 2 ganz anders. Wirkt so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Hat eher so ein bisschen was Nuller-, Zehnerjahre-mäßiges mit einem typischen New York-Einschlag, würde ich sagen. Und auf der Playlist ist der Song Jesus Arms, bei dem ich mich sehr über das Busta Rhymes Feature gefreut habe, um auch da mal wieder die Zeitmaschine anzuwerfen.
Oh ja, und der hat ja, wie wir wissen, einige richtige Banger auf jeden Fall. Mindestens in den 90ern, wenn nicht sogar teilweise noch in den 2000ern am Start gehabt.
Definitiv, ja.
Mehr dazu dann im dreistündigen Busta Rhymes Special, wo wir die ganze Diskografie durcharbeiten. Hier machen wir erstmal weiter mit der Playlist. Ich habe jetzt 2004 von Famous mitgebracht und ich liebe die Band Famous, ja auch schon ein paar Mal gedroppt, ist eine der besten dieser neuen britischen Gitarre 2.0 Bands, die ja 2019 mit I Want to Crawl Inside of You für mich so eine der Hymnen des Jahres geschrieben haben. Zwei EPs ließen sie dann folgen. Ihr großer Durchbruch für mich persönlich kam endgültig mit der zweiten EP vor 3 Jahren auch schon und ihrem Hit Stars, was ein ewiger Ohrwurm auf jeden Fall bleiben wird. Und ja, es hat jetzt lang gedauert, bis dann das Debütalbum herauskam. Und normalerweise hätte ich ihnen den Spot in dieser 5er-Hauptliste auch sofort reserviert. Das gibt die Platte aber nicht ganz her. Und auf einem sehr, sehr hohen Niveau würde ich hier fast von einer Enttäuschung sprechen, wenngleich das Ding natürlich trotzdem gut sein darf und sehr gut sein darf. Aber die Ansprüche waren dann doch ein bisschen anders, muss ich sagen. Und der beste Song der Platte ist streng genommen auch einer, den sie recycelt haben. Denn 2004 war schon vor 3 Jahren auf der letzten EP drauf. Den haben sie jetzt nur so ein bisschen getweakt und nochmal rausgebracht. Aber weil das Ding eben so gut ist und weil das Album hier Erwähnung finden sollte, habe ich jetzt genau den Song eben nochmal draufgepackt. Und dann erschien vor kurzem Objects 2014er Elektro-IDM-Banger Gunsfield nochmal. Und er erinnerte nochmal daran, was er innerhalb ja von wenigen Jahren eigentlich für so eine krasse Entwicklung von so bassbetontem Post-Dubstep hin zu so frickelig tanzbarer Elektronika mit so sehr so schneidenden Synthesizer-Sounds hingelegt hat. Und zusätzlich zum gerade erwähnten Repress gibt es jetzt eben auch noch ein paar neue Tracks, unter anderem Chicken Garage. Und das ist ganz hervorragende Musik, weil hier kombiniert er einfach beides. Und zwar auf eine, ja, auch sehr frische Art. Also Chicken Garage ist so ein sehr toller, drumlastiger Stepper, der trotzdem diese, ja, so, wie soll man sagen, diesen fast so ins Acid-Fass langende elektronische, ja, Richtung einbaut, die er eben ganz gut kann. Das ist ein sehr, sehr toller Track und das ist, glaube ich, somit das Tanzbarste, was wir hier diesmal so am Start haben. Und ich glaube, zu was ähnlich wenig Tanzbarem wie gerade kommst du jetzt mit der nächsten Platte.
Ja, also tanzbar ist das Album, was ich jetzt mitbringe, tatsächlich nicht. Aber du hattest eben gesagt, dass dein Album wahrscheinlich bei dir in der Jahresliste ganz weit vorne landen wird oder zumindest die Chance darauf hat. Das ist jetzt bei meinem Album, was ich jetzt dabei habe, auch so, dass ich mir vorstellen kann, dass das sehr weit vorne bei mir landet. Und zwar Ululu von Koki Nakano, einem japanischen Pianisten, wobei ich, als ich das Album gehört habe, überlegt habe, ob Pianist da eigentlich so passend ist. Also es wird in den Reviews immer von ihm als Pianisten geschrieben, gesprochen, aber er denkt irgendwie alle anderen Sounds abseits vom Klavier auch so stark mit, dass ich da eigentlich denken würde, so ein allgemeinerer Begriff wäre da passender. Ich habe aber auch keinen, außer halt sowas ausgeschnullertes, wie halt eben Künstler, Musiker, was dann wieder so breit ist, dass man sich auch nichts drunter vorstellen kann. Ja, Ululu, da geht es um Grenzen, es geht um Entfernung, es geht um Abstände, physisch, aber auch emotional. Es geht um verzweifelt sein, Dinge nicht haben zu können, verzweifelt sein, dass Dinge von einem so weit weg sind, unüberwindbare Abstände zu Leuten, zu Planeten, zu Monden. All das hat Nakano irgendwie in diesem Album untergebracht, das unglaublich kurz ist. Halbe Stunde geht es nur. Ich bin eigentlich immer ein Fan von kurzen Alben. Aber in dem Fall habe ich mir gedacht, das hätte jetzt eigentlich ruhig auch noch mal eine halbe Stunde länger gehen können. Aber vielleicht ist auch genau das irgendwie das, was es so besonders macht. Weil diese halbe Stunde ist wirklich von der ersten Note bis zur letzten einfach unglaublich schön, elegant, modern. Es ist klassische Musik, aber es hat auch ganz viele Ambient-Anleihen. Es hat einfach so viel, es lässt so viel Raum auch mitzufühlen und mitzudenken. Es ist nicht nur die Musik für sich, sondern sie lässt auch Platz für das, was man selber vielleicht in ihr sehen möchte und was man nachhallen lassen möchte. Also ich könnte jetzt wirklich, glaube ich, 3 Stunden darüber reden, warum ich dieses Album so grandios finde. Aber um es mal auf 2 Sachen runterzubrechen, warum ich das Album toll finde, ist eben zum einen, dass Nakano das irgendwie schafft, dass das Klavier nicht immer im Mittelpunkt steht. Und das habe ich, glaube ich, in der Form noch nie auf einem Album so gehört, auf dem irgendwie Pianist drüber stand. Also wenn ich jetzt ein Album höre von jemandem, wo ich weiß, der spielt Klavier, dann ist das halt schon irgendwie immer so der Dreh- und Angelpunkt. Und das Gefühl hatte ich jetzt bei Ululu gar nicht so. Und was ich auch unfassbar toll fand, ist der Einsatz von seinen GästInnen. Er hat 3 GästInnen auf dem Album dabei, und zwar Yael Naim, Wayne Snow und Jordi. Yael Naim könnte vielleicht noch dem einen oder der anderen Begriff sein. Die hatte mal einen One-Hit-Wonder namens New Soul vor 300 Jahren. Also ich glaube, in den Nullerjahren müsste das gewesen sein. Wayne Snow ist, ich würde mal sagen, im weitesten Sinne irgendwie Soul-Sänger aus Berlin, und Jordi ist ein Rapper aus Großbritannien, der könnte vielleicht auch ein Begriff sein. Also es sind 3 Künstler in völlig unterschiedlicher Couleur und das funktioniert trotzdem. Also so ganz zarte Vocals bei Yael Naim bis hin eben zu so UK-Rap von Jordi. Und das ist auch Absicht, hat Nakano gesagt, weil er damit zeigen möchte, egal wie unterschiedlich wir sind, wir kennen trotzdem alle dieses Gefühl vom alleine sein, von Distanz zu Dingen spüren. Und ja, es hat mich einfach unglaublich berührt. Ich habe es so oft gehört diese Woche und es verliert überhaupt seinen Zauber überhaupt nicht, egal wie oft man es hört. Im Gegenteil, es wird irgendwie immer schöner und bricht auch total mit den Dingen, die Nakano davor gemacht hat, wo es eigentlich eher um Verbundenheit und um so Gemeinsamkeit von Menschen ging. Und jetzt geht es eigentlich in eine ganz andere Richtung und es passt trotzdem wunderbar. Wie hat es dir denn gefallen, bevor ich jetzt hier wirklich 3 Stunden irgendwie nur schwärme?
Da hast du ja, das ist ja auch, freut mich auch immer. Und ich bin ein Mensch, der Begeisterungsfähigkeit bei anderen Menschen extrem schätzt und da auch gerne lauscht und zuhört. Ich selber bin ein bisschen gedämpfter, was das vielleicht angeht. Mir war nämlich, du hast die Features angesprochen, Yael Naim. Der Song war für mich sehr so Kaffeehaus-lastig und sowas für Playlisten, die mit so einem Cover versehen sind, auf dem Rory Gilmore gerade aus so einer Tasse trinkt oder so. Und die heißen dann so Autumn Vibes oder so. Das war schon eher so die Richtung, aber bei Wayne Snow zum Beispiel, diesen Valves heißt, glaube ich, ja der eine Song, der hat dann so sehr so zarte James Blake-Erinnerungen in gut bei mir geweckt und ich war da dann sehr so drin. Ich hatte so eine gewisse Reise mit der Platte, weil erst dachte ich, als ich so das Intro, so die ersten paar Tracks gehört habe, habe ich mich richtig darüber gefreut, ein sehr klassisches Klavieralbum zu hören, weil es gab in den letzten Jahren, 10, 15 Jahren, wie zum Beispiel bei Projekten wie Aufgang oder so, gab es immer mal so aus so einer elektronischeren gelernten Richtung Klavieralben, mit denen dann immer noch was anderes passiert, wo das Instrument dann gar nicht so sehr im Fokus stand, sondern die Art und Weise, wie man die Erwartungen an das Instrument brechen kann, die man als Hörerin vielleicht dann hat. Und habe ich mich eher darauf gefreut, dass das dann so sehr im Vordergrund steht. Deswegen war ich, obwohl ich dann manche Tracks sehr geschätzt habe, die das eben nicht gemacht haben, manchmal so ein bisschen enttäuscht, weil ich das Klavierspiel so toll fand, was ich da so am Anfang auch gehört habe. Aber wie gesagt, Ausnahmen gab es ja auch. Es gibt ja auch diesen Kurztrack Devote oder Devo, wie man ihn dann ausspricht, was ja auch nur so ein knarzig, knackender kleiner Elektro-Track ist, der so eine richtig tolle Atmosphäre hat, die sich gerade über Kopfhörer richtig aufbaut, weil es schon dröhnt so im Kopfhörer. Das hat mir sehr gut gefallen. Deswegen war es am Ende so ein Mischmasch, dass ich mich eigentlich immer dann gefreut habe, bei der Platte wirklich das Klavier auch zu hören, weil ich dann den Koki als sehr talentiert wahrgenommen habe und mir das sehr gut gefallen hat. Vielleicht kommt man da nicht raus aus dieser Erwartung, dann doch so ein bisschen was anderes damit zu machen. Aber das hat in weiten Teilen für mich dann schon funktioniert, aber jetzt halt nicht bei allen Sachen, wie zum Beispiel bei dem Track mit Yael Naim, wo mir das dann doch so ein bisschen zu gefällig war, wenn ich ehrlich bin. Aber gerade die Wayne Snow-Nummern und dann eben so diese kürzeren Experimente, manche Tracks erreichen ja die 2-Minuten-Marke ja gar nicht. Da hatte ich dann schon das Gefühl, das sind dann so sehr tolle Skizzen, die er da aufbaut und mit denen er da arbeiten kann, die mir dann doch auch durchaus was geben, ja.
Ja, aber ist doch auch irgendwie dann interessant, wie viel man dann doch selber auch als Hörerin mitbringt, ne? Also dann, wenn ich sozusagen reingehe und denke, oh cool, das Klavier ist gar nicht so omnipräsent und deswegen finde ich das Album toll, während du dann reingehst und denkst, oh schade, eigentlich hätte ich jetzt mehr vom Klavier hören wollen, ne? Also das finde ich immer super spannend, weil das Album dann halt doch irgendwie auch ein gewisses Ende hat in dem, was es halt mit einem machen kann. Und der Rest wird quasi dann doch von einem selber irgendwie noch erledigt, ne?
Wir haben das Londoner Duo Rhyme, wie auch immer man das nun wieder ausspricht. Die Band, über die wir sprechen, tauchte schon mehrfach im Podcast auf und ich habe es bis jetzt noch nicht gelernt und ich werde es auch nicht lernen. Nein, das Londoner Duo Rhyme, was eher so verantwortlich ist für experimentelle Doomy, Ambient, Bass und Beatmusik, und Valentina Margaletti, die wir hier schon häufig verhandelt haben, eigentlich erst vor 2 Monaten, glaube ich, zuletzt, im Rahmen ihrer mit ihrem Projekt Holy Tongue verantwortlichen Platte mit Shackleton, die ja sowieso irgendwie 200 Platten im Monat gefühlt rausbringt oder an was weiß ich wie vielen Projekten beteiligt ist. Die haben vor einigen Jahren das Projekt Moin gegründet, was nicht nur als charmante Grußformel durchgeht, sondern jetzt für mich auch immer fest verknüpft ist mit einem der interessantesten Supergroup-Projekten, Avantgarde-Supergroup-Projekten, was es so in der Musik gibt, die auf AD93 veröffentlichen, ein auch hier schon gern gehörtes und gesehenes Label. Und zusammen haben sie ja sich so zwischen experimentellen und instrumentalen Gitarrenexperimenten haben sie sich eingenistet, die so teils so schroffe, post-rockige Nummern servieren, manchmal minimalistisch eher daherkommen. Also man hat schon das Gefühl, dass jedes Instrument oder jedes Element, was wir hier hören, auch wirklich richtig Platz bekommt, hier zu atmen und zu wirken. Und ja, das hat zugleich vielleicht einen hörbaren Ursprung auch in elektronischer Musik, zumindest in der Herangehensweise, weil das teilweise sehr so scratchy Cut and Paste, so Drum-Rhythmen sind, die aber eben alle eingespielt sind. Vocal-Fetzen, einiges an Repetition und wie das Ganze eben miteinander vermählt wird. Dieser instrumentelle Post-Punk, Post-Rock, was auch immer, öffnet sich jetzt aber auch ein bisschen mehr den Stimmen und auch den Gästinnen. Also das knüpft vielleicht so ein bisschen an den was wir gerade mit der Platte hatten, ohne aber, dass sie hier den Weg der Gorillas gehen, wo die ganzen Features irgendwann alles überlagern und die Musik fast unhörbar wird. Und ich finde das eigentlich ganz geil, wie die drei das Konzept Rockband so auf links ziehen. Das Ganze klingt wie so, also mit den Gästen zusammen dann manchmal wie so dieses sprechsingende Genöle eines King Krule, so habe ich das letztens auch in der Review einmal aufgeschrieben, aber hat auch viel von der minimalistischen Verletzlichkeit einer Tirsa, die ja auch extrem minimalistische, aber dabei trotzdem extrem diepe Musik raushauen kann. Und dieses dritte Album, ja, hat auch weiterhin diese sehr luftigen Proberaum-Vibes, die man so aufs Kleinste runtergebrochen dann wie so ein Mix eben aus Post-Rock und Elektronika benutzen kann, aber das kommt hier weiterhin alles sehr, 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 sehr gut durch. Und das wirkt manchmal wie Improvisation, also dass sie sich hier wirklich Improvisation und Komposition miteinander vermengen und ob das jetzt Gastbeiträge sind von so wirklich spannenden Leuten wie Kobe Say, James Kay oder die Filmemacherin Sophia Almeria, die ja bei dem Track Lift You anmerkt, den schönen Satz, Nobody ever asks me to use my voice for a track. Und hier passiert das Ganze dann eben auch direkt zweimal und das mag ich sehr, 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 sehr gerne. Ist das für dich zu noisy, fuzzy, merkwürdig oder kannst du damit was anfangen?
Nee, das ist es gar nicht. Also ich kann damit eine Menge anfangen. Ist aber auch jetzt wieder witzig, quasi welche Ohren da reinhören, weil ich habe irgendwie vor allen Dingen so Post-Hardcore-Fugazi-Assoziationen in meinem Kopf gehabt. Also es kommt, glaube ich, dann wirklich auch mal so ein bisschen darauf an, was man so für einen musikalischen Rucksack mitbringt. Also für mich hatte das wirklich so Fugazi-90er-Vibe, so ein bisschen Punk schon hinter sich lassen und dann so ein bisschen ausprobieren und eben so diesen Proberaum-Sound, den du angesprochen hast, den habe ich auch rausgehört. Also auch fein damit sein, dass ein Song jetzt nicht bis ins Letzte durchgedacht ist vielleicht und dann noch die Schleife drum gemacht werden muss, sondern dass es auch mal so sein darf, wie es jetzt gerade ist und dass man das dann auch so mit aufs Album nimmt. Also es hat mir sehr gut gefallen. Ich war überrascht auch, wie anders das jetzt ist als der Release von Margaletti, den wir vor 2 Monaten uns angehört haben. Also, aber habe ich, glaube ich, auch schon mal in der Folge erwähnt, ich bin da immer großer Fan von, wenn KünstlerInnen das irgendwie schaffen, so unterschiedliche Genres so zu bedienen. Ja, wie jedes Mal, wenn es um Spoken Word geht, da habe ich immer meine Probleme. Aber das ist, glaube ich, jetzt auch schon bekannt. Also das ist auch immer was, wo ich denke, gut, das möchte ich dem Album gar nicht ankreiden. Ich bin bei Spoken Word, ich weiß auch gar nicht warum, aber irgendwie habe ich da so ein bisschen immer so Ladehemmung, mich dann da so rein zu schmeißen und da haut es mich immer so ein bisschen raus. Also wenn ich es dann bis dahin gut fand, aber wenn dann irgendwie jemand anfängt, dann so lange zu reden, dann bin ich wieder so ein bisschen, oh, okay. Also jetzt dürfte die Stimme auch gerne wieder gehen oder halt anfangen zu singen oder zu rappen, aber bitte nicht einfach nur reden. Aber das ist einfach mein Problem, sage ich mal. Ja, es ist irgendwie so ein Album, das auch ich einfach öfter hören musste erstmal, um mich so ein bisschen rein zu grooven. Und dann hat es aber wirklich irgendwann Klick gemacht, eben außer dieser Spoken-Word-Teil. Aber das eben mit großem subjektiven Touch in der Kritik, sage ich mal. Ja, Gefühl hat auch Brain De Palma bewiesen auf seinem Album Rhythm.
Toller Name.
Das, ja, also zumindest der Künstlername, oder? Ich finde nämlich den Albennamen ganz, ganz schrecklich, muss ich jetzt an der Stelle gestehen. Oder meintest du den Albennamen?
Ich meine den Künstlernamen.
Ich bin durch ein Fettnäpfchen getreten. Okay, super. Ja, den finde ich
die
auch
Wortspiele
super.
Können nicht blöd genug sein für mich. Ich meine, ich mag Joy Orbison und ich finde auch Come Truth gut. Und ich finde, weiß ich nicht, was hier, James Dean A4 fand ich doch so toll. Also ich bin da mit allem zufrieden.
Ja, nee, also Brain De Palma als Namen finde ich auch echt super. Rhythmchen, ja, das ist jetzt mir so ein bisschen zu kofferwortig, aber sei es drum, das Album dahinter ist trotzdem wirklich gut. Es ist nämlich so eine kleine Reise durch die Biografie von Brian De Palma, der eigentlich Alexei Versino heißt und aus der Ukraine stammt, aber auch in Italien gelebt hat, in Ägypten und jetzt natürlich, wie sollte es anders sein, in Berlin wohnt. Und das Album ist im Prinzip einfach ein kleiner Film von diesen Stationen. Ein bisschen Italo-Disco hier, ein bisschen House da, ein paar ägyptische Anleihen kann man auch raushören. Eigentlich Hauptsache tanzbar, würde ich sagen. Also es ist eine Ode an den Dancefloor und zwar an alle Facetten, die man da irgendwie so drauflegen kann. Das ist das allererste Album, das auf Gudu Records erschienen ist und ich hoffe, dass da jetzt noch ganz viel aus dieser Richtung kommt. Und auf der Playlist findet ihr, ich sage mal, ein Liebeslied an elektronische Musik der 90er Jahre, nämlich den Song Mind the Gap. Und ganz andere Richtung, eine kleine feine EP von Homeboy Sandman. Der hat in den letzten Jahren ein paar Mixtapes rausgebracht, die hießen unter anderem I Can't Sell These oder I Can't Sell These Either. Und jetzt kommt die EP Turns Out I Can Sell a Few of These After All. Also das freut uns doch, oder? Dass er doch noch was verkaufen konnte. Musikalisch ist es im positiven Sinne more of the same. Das ist entspannter Hip-Hop mit klugen Texten. Er ist ein sehr witty MC, würde ich sagen. Ich musste auch sehr lachen beim Opener, wo er einerseits die EP erklärt, aber dann auch platziert, dass er und seine Frau gerne eine Cabin kaufen möchten. Und falls irgendwer was gehört hat, dann soll er doch bitte Bescheid sagen, weil sie einfach noch kein passendes Angebot gefunden haben. Also falls ihr irgendwas von der Hütte wisst, die in den USA zum Verkauf steht, dann wisst ihr jetzt, wo ihr euch melden könnt. Und auf der Playlist findet ihr den Song Alchemy, vor allem wegen des Beats, der wirklich so ein bisschen klingt, als wäre man bei einem Alchemisten, der gerade so einen blubbernden Trank braut.
Letztens habe ich den folgenden Song, den ich jetzt noch mitgebracht habe, bei Instagram beschrieben als Raid if you like, Impending Doom, The Absence of Light, Music that could be from 5 different decades und Götze Pistazienschnitten. Das habe ich aber nur reingeschnitten, weil ich an dem Tag, glaube ich, diese Pistazienschnitten von Koro mit dem Gesicht von Mario Götze drauf gegessen habe und ich fand die sehr lecker. Und deswegen habe ich mir gedacht, so Mensch, die waren irgendwie, die sind zwar, da hat ein so ein Ding, hat zwar 144 Kalorien, aber die waren vegan und die waren sehr lecker und haben sehr nach Pistazie geschmeckt. Das hier noch so ein kleiner, es soll keine Werbung sein natürlich, aber was soll ich denn machen? Auf jeden Fall habe ich das da reingeschrieben zu dem Song Face to Face von Milan W. Und meine Güte, das ganze Album dazu hätte hier normalerweise auch in den Hauptteil kommen können. Das ist ganz, ganz großartig. Das ist so auch sehr vernebelte, aber im Pop verankerte, so dreamy, Dream-Pop-Musik für alles, was eben nichts mit Licht zu tun hat. Leave Another Day heißt die Platte, ist ganz fantastisch geworden, kann ich jedem nur empfehlen und wäre, wie gesagt, fast als Platte Nummer 6 für den Hauptteil eingesetzt worden. Dafür ist sie mir dann auch wirklich zu sehr ans Herz gewachsen, aber es geht natürlich nicht immer alles, deswegen kommt sie hier in klein nochmal dazu, aber dringende Empfehlung, die zu hören. Wir sprechen, kann ich mir vorstellen, auch nächsten Monat bei der Auslese zu den Platten des Jahres nochmal drüber. Und dann, was ein bisschen kompliziert ist, aber irgendwie finde ich es fast schon wieder gut, sich daran nicht zu halten, denn im Dezember, ausgerechnet, irgendwie Anfang Mitte Dezember, erscheint das neue Album von der hier sehr geschätzten Shoko Igarashi, der Japanerin, die so tolle Musik für Animal Crossing Inseln gemacht hat, auf der Waschbären einen Jazzclub führen, Sonnenbrillen tragen und Saxophon spielen. Also zumindest klingt das für mich so. Und sie bringt zur ungünstigen Zeit ihr drittes Album heraus, nämlich wirklich Anfang Mitte Dezember, wenn die Listen irgendwie schon alle voll sind und dementsprechend auch viel zu früh für diese Folge. Ich habe es auch noch nicht, aber ich möchte den Track EN oder NIN, wie auch immer, hier einmal mitbringen, um zu sagen so, Fräulein Igarashi, ich denk an dich und du bist hier noch am Start, aber es reicht einfach nicht. Wir sind einfach fertig mit dem Jahr. Es geht einfach nicht. Das kommt einfach zu spät. Aber wer weiß, bis dahin, bis wir unsere Jahresendlisten machen, habe ich es dann wahrscheinlich schon gehört und dann darf es vielleicht rein. Aber ja, damit es ja auch nochmal Erwähnung gefunden hat.
Es gibt ja so KünstlerInnen, mit denen man irgendwie zusammen erwachsen wird und denen man dann irgendwie vielleicht mal in der Jugend zufällig begegnet ist und dann verfolgt man sie immer weiter und die Alben sind nicht nur Alben, sondern irgendwie auch so Meilensteine des eigenen Lebens, weil man so nah aneinander irgendwie verknüpft ist. Und für mich trifft das auf Laura Marling zu. Also ich habe das Debütalbum damals von ihr gehört, da war ich 17 und sie war 18 Und sie kennt mich natürlich nicht, aber für mich war das eine große Verknüpfung in meinem Leben, irgendwie mit ihr dann so gemeinsam mit ihrer Musik zumindest die 20er Jahre zu beschreiten und diese Genese von Jugendlich zu Mitte 30. Das Debütalbum hat mich damals komplett umgehauen. Das war für mich wirklich ein Soundtrack meiner Abi-Zeit. Cross Your Fingers höre ich zum Beispiel auch heute noch sehr, sehr, sehr oft. Und über die Jahre hat man bei Marling natürlich mit jedem Album auch ein Stück gehört, wie sie erwachsener wird. Und der Peak war da wahrscheinlich das Album vor 4 Jahren, Song for Our Daughter. Das hat mich damals schon sehr berührt. Soweit ich das beurteilen kann, wurde es von der Kritik auch sehr gut aufgenommen. Und nach diesen 4 Jahren Pause kommt jetzt das 8. Studioalbum von ihr, Patterns and Repeat, das Song for Our Daughter wunderbar konsistent fortgesetzt hat, finde ich. Zum Beispiel auch, weil die Tochter, die im vorherigen Albumtitel angesprochen wird, jetzt nicht mehr fiktiv ist, sondern real geboren wurde zwischen diesen 2 Alben. Und so bekommt dieses neue Album, Patterns and Repeat, irgendwie einen realeren Anstrich. Es ist nicht mehr diese theoretische Verhandlung vom vorherigen Album, sondern jetzt geht's wirklich in die Mutterschaft, die uns ja irgendwie dieses Jahr in den Podcast-Folgen schon an einigen Stellen begegnet ist. Musikalisch ist das Laura Marling. Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht irgendwie groß nach neuen Elementen mit der Lupe suchen. Das ist typische britische Singer-Songwriter-Musik mit einer großen Portion Chamber Folk, wie man das von ihr auch gewohnt ist. Ich würde sagen, dass aber die Produktion und auch das Songwriting nochmal eine Spur anspruchsvoller sind. Das ist jetzt nicht irgendwie irgendein Geschrammel, dass man jetzt irgendwie im Irish Pub um die Ecke auch zu hören bekommen könnte. Das wissen, glaube ich, Leute, die Laura Marling kennen sowieso, aber für diejenigen, die sie nicht kennen, möchte ich euch hier die Angst nehmen. Das ist jetzt nicht so Singer-Songwriter mit 3 Akkorden oder so. Und als Argument führe ich jetzt mal den Song Caroline an, der auf dem Album ist, den ich technisch und lyrisch wirklich unglaublich gut finde. Ja, und wie gesagt, das Album, klar, da dreht sich es unglaublich viel um ihre Mutterschaft. Das hittet bei mir natürlich auch dann nah, ist klar, da kann ich mich natürlich dann sehr schnell reinfühlen. Und es ist uns ja eben schon ein paar Mal begegnet in den Folgen. Julia Holter hatten wir hatten Bad for Lashes dabei, da ging es auch viel ums Muttersein. Und Patterns and Repeat fügt sich da jetzt wunderbar ein, weil es das auch nochmal ganz anders betrachtet. Bei Julia Holter war das naturgemäß irgendwie sehr experimentell. Bei Bad for Lashes war das eher so, ja, so dreamy, sehr ambient-lastig. Und jetzt bei Laura Marling ist das eher so dieser Soundtrack dafür, an einem Herbsttag irgendwie im Ohrensessel zu sitzen und eine Tasse Kaffee zu trinken und den Kindern irgendwie beim Spielen zuzuschauen, würde ich jetzt mal sagen. Es ist trotzdem, glaube ich, auch für alle ohne Kinder sehr gut hörbar. Es hat was so ganz Warmes und Arme Ausbreitendes. Und es ist einfach schön. Und den Song zum Beispiel, den ihr auf der Playlist findet, ist Lullaby. Das trifft jetzt auch eigentlich ganz gut eigentlich den Kern des Albums, weil das ist auch einfach ein Lullaby. Es ist einfach nur ein Song, den man seinem Kind vorsingen kann zum Einschlafen. Ne? Und es eigentlich ja total simpel, aber eben auch so schön. Und genau das mag ich an dem Album.
Ja, ich musste jetzt sehr viel auch über das nachdenken, was du gerade gesagt hast, mit dem zusammen erwachsen werden, mehr oder weniger, oder also groß werden, wachsen, was, wie auch immer. Das gibt's ja da manchmal bei MusikerInnen, die man dann zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben findet und die es dann jetzt auch immer noch gibt und immer noch Musik machen und man dann so mitbekommt, wie sich vielleicht Themen manchmal gleichen, die man in einer gewissen Phase des Lebens hat, wo sich das unterscheidet und wie sich dann auch so die Musik dadurch verändert in den Jahren. Ich habe sehr wenig von Laura Marling gehört im Laufe meines Lebens. Ich erinnere mich sehr gut an die ersten beiden Alben, weil die so groß waren, sage ich mal, in gewissen Kreisen, dass man nicht so ganz drumherum gekommen ist. Danach habe ich kein einziges mehr gehört, muss ich sagen, eben bis zu diesem neuen. Habe mich dann aber inhaltlich dann natürlich auch insofern damit beschäftigt, weil ich das interessant finde, wie sie das so ein bisschen fast eingeleitet hat, diese Mutterschaft mit der letzten Platte und das jetzt dann eben auch Thema ist, wenngleich das jetzt nicht die komplette Platte dominieren muss, wenn man das auch nicht möchte. Man kann das ja auch ausblenden und so weiter. Aber was ich mich dann schon auch gefragt habe, weil ich das natürlich auf eine Art nicht nachvollziehen kann, weil ich das auch schon von einigen Menschen gehört habe, die Vater oder Mutter geworden sind, dass sie Filme jetzt anders sehen. Wenn da was mit Kindern passiert oder wenn es um die Beziehung geht zwischen Eltern und Kindern oder wenn es sogar darum geht, dass Kindern was angetan wird oder wie Kinder sich verhalten oder wie sich erwachsene Kindern gegenüber verhalten oder ob das jetzt dann auch so Mobbing-Situationen sind oder ob das jetzt in Horrorfilmen noch viel weitreichendere Dinge sind etc. etc., dass die das gar nicht mehr, dass sie es entweder nicht mehr schauen können oder jetzt ganz anders schauen können oder vielleicht auch Filme von früher jetzt anders wahrnehmen. Und wenn du jetzt, also du jetzt explizit jetzt Musik auch hörst, die sich dann aber auch explizit mit dem Elternsein oder vielleicht sogar im Speziellen mit dem Muttersein auseinandersetzt. Ich überlege gerade, wie viele, ob es nicht mehr Platten gibt, in denen es um Mütter geht, als Platten, in denen es um Väter geht. Das ist vielleicht wieder so ein eigenes Thema, was man aufmachen könnte, warum das dann so wäre. Aber ob du da mit der Musik dann ohnehin dich ganz anders verzahnen kannst oder ob du jetzt vielleicht sogar auch ältere Platten, die davon handeln, jetzt anders hörst, weil du da jetzt eine ganz andere Beziehung zu hast.
Es ist lustig, dass du es erwähnst, weil ich auch eine Review gelesen habe von einer Frau, die auch irgendwie so in ihren 30ern sein muss, die gesagt hat, dass nach dem Album, nachdem sie das gehört hat, hat sie sich gedacht, eigentlich ist das doch super spannend, mal Musik zu hören von Frauen, die explizit über ihre Mutterschaft singen. Und dann hat sie sich auf die Suche gemacht und fast nichts gefunden, weil es kaum Musik dazu gibt. Ich kann es jetzt ehrlich gesagt nicht verifizieren, weil ich mich auf diese Suche noch nicht begeben habe, aber ich glaube, dass eigentlich die Rolle von Müttern in der Musik eher die die ist, dass Mütter quasi thematisiert werden und nicht umgekehrt, dass die Mutter ihr Kind thematisiert. Aber wie gesagt, das kommt mir jetzt nur gerade in den Kopf.
Bei Fever Ray erinnere ich mich dran, dass sie gerade, selbst auf ihrem ersten Album oder so, dazwischendurch immer das mal eingestreut hat. Aber es ist kein explizites Album über ihr Muttersein. Aber ich erinnere mich da nur noch so ganz lose drin.
Ja, aber das wäre echt mal so eine Recherche wert, ne? Auch wenn es dann nur einzelne Songs sind. Aber um auf die eigentliche Frage zu kommen, ich glaube, also das mit den Filmen kann ich bestätigen. Das geht mir auch so und ich glaube, das geht auch fast allen so in meinem Umfeld, die Kinder haben, mit denen ich zumindest mal drüber gesprochen habe. Ich glaube halt, dass diese Projektion extrem einfach stattfindet, wenn man Musik hört, die sich mit Kindern beschäftigt oder eben Filme schaut, wo irgendwas mit Kindern ist, weil die Kinder ja so ein riesiger Teil deines Lebens sind, einfach rein faktisch, ne? Weil mein ganzer Tag ist ja irgendwie rumgebastelt um die Kinder. Also alles richtet sich ja so ein bisschen danach aus, was jetzt mit den Kindern ist. Sei es jetzt nur unsere Podcast-Aufnahme, dass ich weiß, okay, wenn ich jetzt mit dir aufnehmen möchte, muss ich ja wissen, dass die Kinder in der Zeit von irgendwem betreut sind. Und gleichzeitig emotional nimmt es ja unglaublich viel Platz auch ein, unabhängig jetzt von Alltagsbewältigung. Und ich glaube, dass es deswegen auch so einfach ist, dann, wenn man Musik hört, wo man merkt, okay, es geht jetzt irgendwie um den Blick aufs Kind, dass man einfach sehr schnell diese Schuhe sich anzieht und quasi dann in dem Moment, wo man es hört, aufs eigene Kind quasi schaut. Weißt du, wie ich meine? Also das ist eine sehr, sehr kurze Distanz ist zwischen dem eigenen Leben und dem Leben, was dann besungen wird, versus wenn ich jetzt zum Beispiel an Low-End Activist denke, ne, mit seiner Platte über das Leben in Oxford im Arbeiterbezirk. Das ist natürlich für mich dann, die ich hier irgendwie in Hannover sitze, und nicht in einem Arbeiterbezirk aufgewachsen bin, eine ziemliche Transferleistung, die ich dann gerne leiste, aber die dann natürlich einfach mehr Arbeit und mehr sich drauf einlassen erfordert, um das zu spüren. Und auch dann werde ich wahrscheinlich nie zu 100% nachvollziehen können, wie es sich für ihn angefühlt hat. Ist halt nur der Versuch der Annäherung. Und bei diesem Kinderthema ist das, glaube ich, einfach eine sehr, sehr niedrige Schwelle, die es zu überwinden gilt quasi.
Ich mache mal die Klammer zum ersten gehörten oder besprochenen Album von Eat Girls hier nochmal zu. Nur, dass hier vielleicht dieser herbstliche Spaziergang durch den Nebel vielleicht irgendwann auch nach Mitternacht enden darf. Also von Licht will auch die folgende Platte nicht viel wissen. Es geht um A Soft and Gatherable Star, das neue Album des Trios Jabu. Und ich finde, dass R&B und Dub für mich nicht gerade zwei Genres sind, die in Verdacht stehen, sich in derselben Schublade ein Fach zu teilen, behaupte ich jetzt einfach mal. Aber eben Amos Childs, Alex Randall und Jasmine Butt aus Bristol, die dubben und trip-hoppen sich hier durch so einen verschleppten Entwurf von grisselig farblosen und doch, zumindest geht es mir so, emotional doch sehr nahegehenden R&B-Dub-Entwurf. Das ist so sehr pluckernd, fantastische Musik, die auch Kolleginnen wie Carla Dal Forno stehen würde. Manchmal wird es nochmal deutlich minimalistischer, wie auf so atmosphärischen Gitarrenloops, auf Tracks wie Cosage Flower. Andernorts schleichen so die Stimmen umher, die das Album bewohnen, entweder eben aus Eigenproduktion oder von den Features befreundeter MusikerInnen der Szene. Und das ist für mich nochmal ebenfalls ein sehr, 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 sehr großes so Endjahres-Highlight, bei dem sehr viel über die Atmosphäre kommt, über die den minimalistischen Einsatz verschiedenster musikalischer Elemente, die alle so in den Herbst kommen, ob das jetzt Hall ist, ob das Nebel ist, ob das so eine gerade so durchs Bild flimmernde Gitarre ist und so ein sehr kleiner, verschleppter Beat, wie sich das hier so zusammensetzt. Das ist für mich ein ganz, ganz großartiges Album, was für mich eben, wie gesagt, so gerade so R&B und Dub so als diese Kernelemente hat, die eigentlich gar nicht zusammenpassen sollten, ist hier aber ganz hervorragend tun. Magst du das auch?
Ich mag das auch sehr, ja. Also ich muss jetzt auch dann dazu sagen, jetzt wo wir beim dritten Album von dir angekommen sind, dass ich überhaupt finde, dass die drei Alben, die du mitgebracht hast, sich auch wunderbar irgendwie so zusammenfügen. Also alle drei haben mir gut gefallen und obwohl sie alle drei so unterschiedlich sind, ich habe sie einmal alle drei hintereinander weggehört und das hat total gut funktioniert. Ja. Und ich glaube, Jabu als Schlusspunkt funktioniert da auch am besten, weil das eben für mich Musik ist, wo ich mir vorstelle, ich sitze jetzt nachts um drei irgendwie zu Hause und bin ehrlich gesagt so ein bisschen hoffnungslos, aber das muss ja auch nicht immer was Schlimmes sein. Also mich hat das Album ein bisschen traurig gemacht.
Ja.
Ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bist du stimmungsmäßig leicht von Musik zu beeinflussen? Ja. Also wenn du jetzt gute Laune hast und du hörst so ein Album, bist du dann traurig oder?
Ach so, Gute Frage. Ich weiß nicht, muss ich überlegen, weil ich zuletzt gute Laune hatte. vielleicht müssen wir darüber mal kommen. Jein. Ich glaube eher, dass es das Gefühl halt extrem verstärkt. Wenn ich sehr gute Laune habe, würde ich das, glaube ich, nur bedingt dann auch anschmeißen, hätte ich jetzt gesagt.
Mhm. Ja, okay, verstehe. Weil für mich, gut, ich würde es wahrscheinlich auch nicht anmachen, wenn ich jetzt total gute Laune habe, aber ich merke zumindest schon, wenn ich jetzt in einer neutralen Laune dieses Album anmache oder auch ein anderes Album, was ich irgendwie dann als traurig empfinde, dann kippt das bei mir auch schnell so ins Melancholische. Aber das finde ich auch gar nicht so schlimm. Das muss ja auch ein Album erstmal schaffen, dich so mitreißen zu können. Und für mich hat dieses Album einfach diese Essenz von nachts und irgendwie alleine, entweder ganz alleine oder zumindest im ganz kleinen Kreis mit Menschen sitzen und eigentlich Angst haben, was mit dieser Welt los ist. Das war vielleicht auch diese Woche dann gar nicht so schlecht platziert in meinem Ohr, dass ich es genau diese Woche gehört habe. Aber dann auch in dieser Traurigkeit und in dieser Melancholie auch schöne Momente finden. Also das heißt zum Beispiel dann diese Blume in Košice, die sie besingen, oder der erste Song ist, glaube ich, eine Zelda-Referenz, oder?
Yes, das wollte ich noch sagen, ja. Oceanside Spiderhouse ist der Track, der auch auf der Playlist ist, ganz kurz, so heißt tatsächlich ein Ort in Zelda Majora's Mask, dem zweiten N64 Zelda. Ich habe es sofort erkannt und mich gefreut.
Ja, und sowas ist doch, also das ist ja dann keine traurige Referenz, oder? Das sind dann so Versatzstücke irgendwie aus Phasen des Lebens, die einem irgendwie was bedeuten. Und das hat mich auch total berührt. Mein Highlight war übrigens Sea Mills, und zwar konkret das Saxophonspiel. Das hat mich außerordentlich gut gefallen, auch weil das so introvertiert ist. Eigentlich ist der Saxophon immer so sehr out there irgendwie, ne? Und es war aber gar nicht so. Also eigentlich so auch so schüchtern, so durch den Raum, Raumschreiten irgendwie. Also es ist halt da und es sagt auch was, aber es drängt sich überhaupt nicht auf. Und so ist das ganze Album. Also es hat mir wirklich sehr gut gefallen.
Das freut mich sehr. Und auch gerade so dieser Saxophon ist übrigens ein Instrument, bei dem sich die Stimmung so krass ändert, was das Instrument aussagt, wenn es so ein bisschen in Hall getunkt ist. Noch viel mehr als bei anderen Instrumenten, weil, wie du gesagt hast, das vielleicht eher so ein bisschen auch was Extrovertierteres hat. Und da habe ich mich auch nochmal gefragt, was ich daran eigentlich so schätze, an diesem Sound selber. Und ich bin da so ein bisschen in meinem eigenen Kopf unterwegs gewesen und dachte mir dann, okay, früher war der Sound automatisch ja auf eine Art schlechter, in Anführungszeichen, weil wir gehen jetzt halt mehrere Dekaden zurück. Die Anlagen der Leute waren entweder halt wirklich sackteuer oder die waren halt einfach eben bad. Also du konntest nicht so viel da rausholen und dann war eben auch die Aufnahmequalität vielleicht auch mitunter nicht mal betont Lo-Fi, sondern es ging nicht mal anders. Das heißt, der Wunsch danach, etwas genauer zuzuhören oder so einen richtig schönen Klang zu haben, der war natürlich größer. heutzutage ist ja alles automatisch in, nicht eine HD, es ist 4K, es ist 8K, es ist was auch immer, Dolby Atmos, hast du nicht gesehen, um jetzt mal zu übertreiben, der Sound wird cleaner, klarer, direkter. Es gibt auch nicht mehr so richtig eine Distanz zu der Kunst auf eine Art. Ist jetzt ein komisches Beispiel, aber als die dritte Staffel Twin Peaks rauskam vor 7 Jahren, fand ich das total crazy, wie clean und klar und hell das da alles aussieht, was ja gar nicht zu meiner Erinnerung passt von diesem, ja, so fast in diesem 50s-Look gehaltenem Late 80s, Early 90s Fernsehen oder so. Und bei dieser Platte denke ich mir dann auch so, zumindest geht es mir so, dass ich dann, oder dass viele Leute gerne dieses bewusst suchen, dieses verhangene, vernebelte, dieses Mysterium wieder haben wollen, dieses Unnahbare, was sich so ein bisschen von der Realität wieder abkapselt, weil eben alles, was wir an Medium konsumieren, halt so klar, direkt und nah und hochauflösend ist, ob es jetzt musikalisch oder bildlich ist oder so. Kannst du das irgendwie nachvollziehen?
Ja, voll. Es ist halt so, du siehst jede Pore, ne, heutzutage. Also wenn du ein Foto hast, als ob du so ganz, ganz nah ranzoomen würdest an das Gesicht. Aber manchmal ist es ja vielleicht auch ein bisschen schöner, das Gesicht aus einer gewissen Distanz zu sehen und nicht jede Pore und jeden kleinen Pickel betrachten zu können, ne? Also.
Und dann musste ich noch daran denken, dass die Platte ja genauso vielleicht dann auch wie die Moin oder so manchmal ja sehr minimalistisch wirkt. Und dann kann man sich ja auch sagen, ja, man versteckt sich nur hinter der Atmosphäre. Aber dann denke ich mir wieder, dass so ein Gedanke, der offenbart ja eine sehr, sehr simple Betrachtungsweise von Musik, so als wären Melodien, klare Strukturen eben das, was gute Musik ausmacht, als bräuchte es so dieses Handfertige, dieses, dass daraus erst die Kunst entsteht, wenn man weiß, wie man eine gute Hook schreibt, etc., als wäre das, wonach man streben muss. Aber ich finde, über ein Album hinweg eben diese Art von Stimmung aufrechtzuerhalten, sondern sie mit passenden Ideen aufzubauen, zu vertiefen und sich klanglich auf eine Art auszudrücken, die halt sehr viel mit einem macht, wie jetzt eben bei diesem Jabu-Album. Aber genauso auch wie bei dem Milan W-Album, obwohl das noch viel mehr auf eine Art von so spooky Ohrwürmer setzt oder so. Ich finde, so sehr ich dann auch mal Popschwein sein möchte, das ist aber das, wo ich dann am Ende irgendwie lande und das, wo ich dann auch sehr großen Respekt davor habe, wenn Leute wie Jabu das hier in dem Fall hinbekommen. Track 17 Playlist zum Podcast. Wir sind jetzt hier schon in der letzten Runde. Einen Song habe ich noch und zwar ist das Heimer von Fergus Jones zusammen mit Huerco S. und James K. Auch noch zwei weitere Figuren der so experimentellen, berauschenden, in Anführungszeichen, elektronischen Musik. Das hier stammt von dem Album Ephemeral, was ich in letzter Zeit auch sehr gerne gehört habe, was sich auch in so ein down-tempoiges, dubbiges, elektronisches rein mustert, was auch sehr von seiner Ambient-Atmosphäre lebt. Vielleicht auch so eine Mischung aus verrauschtem Dark, Ambient, Trip-Hop etc., aber auch immer wieder mit Stimmen angereichert. Auch Laila Sakini ist mit auf dem Album drauf, was mich sehr gefreut hat. Und diesen Track feiere ich total heimal, weil hier eben diese sehr, 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 sehr tief verrauschte und so verlorene Stimmung aufgebaut wird. Das ist ein tolles Album und das ist der beste Track daraus. Was sind denn deine letzten Songs für diesen Monat?
Ja, ich habe auch noch was Hühnermäßiges. Du hast ja Chicken Garage mitgebracht, ja, ne? Ich habe jetzt noch das Album Los Pollos Hermanos. Wir wissen natürlich alle, natürlich, was für eine Referenz das ist. Und das Album Alf, ist von DJ Max. Alf, natürlich, wissen wir. Ja, genau. Sex and the City.
Ach, ja, stimmt, sorry.
DJ Max, Crime Apple und RLX. DJ Max dürfte als Mitglied von Cypress Hill, denke ich, ein Begriff sein. Der macht auf diesem Release auch genau das, was er am besten macht, nämlich so schön staubige Beats zusammenschrauben. Und Crime Apple und RLX bringen dann noch ihren persönlichen Stil mit, würde ich mal sagen. Das heißt in diesem Fall ganz viel Retrospektive auf die eigene Vergangenheit, die eigene harte Vergangenheit, Austausch über die kolumbianischen Wurzeln, die beiden haben, lateinamerikanische Kultur insgesamt und so weiter und so fort. Und ja, mich hat das Album echt abgeholt. Meiner Meinung nach ist das beste Album, an dem DJ Max beteiligt war seit Gold, das glaube ich vor 2 Jahren rauskam mit Riggs zusammen. Und auf der Playlist ist das boom-bappige Staring. Ganz andere Richtung und knapp an meinen 2 Alben des Monats vorbeigeschlittert ist Evergreen von Soccer Mommy. Soccer Mommy mag ich an sich super, super gerne. Das ist für mich so ein bisschen Sheryl Crow in traurig, was ich total liebe. Und auf Evergreen ist es jetzt ehrlich gesagt Sheryl Crow in extra, extra traurig, weil Sophie Allison, so heißt sie, bürgerlich auf dem Album den Tod ihrer Mutter verarbeitet. Also es ist, glaube ich, vielleicht nicht unbedingt das Album, was vor ein, zwei Jahren sie gedacht hätte, dass sie es machen wird. Aber ich glaube, es ist genau das Album, das sie jetzt gerade machen musste für sich. Es ist der typische Soccer Mommy Signature Sound, will heißen 90er Dreamy Bedroom Pop, irgendwie so, mit ganz viel Introspektive. Und eigentlich wollte ich auf den Song, auf die Playlist den Song M packen, der total traurig ist und den Sound des Albums eigentlich perfekt repräsentiert, aber ich kann das leider nicht machen. Ich muss den Song Abigail nehmen, weil das nämlich ein Liebeslied. Dankeschön. Das ist nämlich ein Liebeslied an den Stardew Valley-Charakter Abigail. Und ich liebe, liebe, liebe Stardew Valley. Und dieses Lied ist so nerdig, aber auch so unglaublich berührend. Bitte schaut euch dieses Musikvideo dazu an, wo sie wirklich alles in Stardew Valley dann abfrühstücken mit Textfeldern von Soccer Mommy und so. Also es ist wirklich einfach großartig. Aber es spiegelt den Sound des Albums nicht wieder, muss ich jetzt fairerweise sagen. Also bitte hört euch den Rest vom Album auch noch an. Und abschließend, wir hatten es gerade schon mit Saxophon. Saxophon ist auch auf Wrong Weakness von Fievel is Glock zu finden. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ist eine belgische Band, die aber mittlerweile in Brooklyn ansässig ist, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ich glaube, das Album könnte dir auch ganz gut gefallen, falls du es nicht eh schon gehört hast, weil das so ziemlich proggy ist. Also ich glaube, Fans von Black Country, New Road, Black Midi und so weiter und so fort könnten das hier auch interessant finden, auch wenn es eine andere Richtung von Prog ist. Also es ist weniger dieses Lärmige, sondern schon eher poppig, mit mehr Standbein im Jazz auch, mit im Jazz-Pop vor allem. Es geht nicht so krachig zu, aber es ist trotzdem super interessant. Es ist so ein bisschen, als würde Frank Zappa noch leben und wäre eigentlich eine Frau. Und ja, ziemlich genau so klingt das. Das Vorgängeralbum war God's Trashman Sent to Write the Mess. Fand ich auch schon ziemlich cool. Flaming Swords fand ich auch schon ziemlich cool. Aber Wrong Weakness ist für mich jetzt noch mehr on point und meiner Meinung nach das beste Album von der Band bis jetzt. Und auf der Playlist findet ihr den Song As Above, So Below, der das in dem Fall wirklich gut widerspiegelt.
Ich habe noch keinen Ton von ihnen gehört, behaupte ich jetzt zumindest mal. Ich traue mich nicht bei Last.fm zu schauen, ob das nicht doch mal passiert ist. Aber
Die Wahrheit kommt raus. Werde ich
auf jeden Fall nachholen, wenn dem nicht so sein sollte. Also so oder so werde ich mir das anhören. Das klang jetzt doch sehr interessant. Vielen, vielen Dank, Melanie. Das war nochmal eine schöne herbstliche letzte Runde für dieses Jahr. Also letzte Runde, was die Review-Folgen angeht. Denn wir haben ja noch zwei Episoden, die wir auf euch loslassen, wie erwähnt. Es gibt in 3 Wochen, nämlich am, jetzt muss ich selber nochmal schauen, in 3 Wochen, nämlich am 29. November, kommt unser Jahresrückblick Teil 1. Da werden wir dann über musikalische Themen aus diesem Jahr sprechen, die es sonst nicht so wirklich in unsere reguläre Folge geschafft haben. Und dazu brauchen wir auch weiterhin eure Fragen zum Thema Musikjahr 2024 an uns. Alles Mögliche, was ihr von uns wissen möchtet, könnt ihr da reinballern. Es muss auch nicht unbedingt dann was mit dem Musikjahr zu tun haben. Das könnt ihr uns schreiben an info@track17podcast.de oder unter @track17podcast auf Instagram. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Und eine Woche später, nämlich dann am Nikolaus, am 6. Dezember, da werdet ihr dann unseren Jahresrückblick Teil 2 hören können. Da werden wir dann, so wie es in den letzten Jahren auch immer passiert ist, anhand verschiedenster Kategorien die jeweils beste Platte des Jahres küren. In diesem Jahr dann auch zum ersten Mal mit dir, Melanie, da freue ich mich sehr drauf. Und in der ganzen Woche, Anfang Dezember, werdet ihr dann auch wie gewohnt unsere Listen mit den besten Alben des Jahres vorfinden, inklusive der Playlist. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und deswegen sage ich jetzt noch einmal Dankeschön, Melanie.
Ja, danke dir, Christopher.
Dankeschön fürs Zuhören. Danke für das Podcast-Jahr. Und ich freue mich sehr auf unseren großen zweiteiligen Jahresrückblick. Der geht dann in 3 Wochen los. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.